Anfang der 90er Jahre haben norwegische Fischer komische Lebewesen aus ihren Netzen gezogen. Riesige Krabben, viel größer als sonst, fast 1 Meter waren die zum Teil groß. Mit stacheligen Panzern und 6 langen Beinen. Zuerst hat man gedacht, das ist irgendwas genmanipuliertes oder atomverseuchtes, bis irgendjemand diese Killerkrabbe erkannt hat. Eigentlich gibt es sie nur tausende Kilometer entfernt im Nordpazifik rund um die russische Halbinsel Kamtschatka. Wie die Riesenkrebse nach Norwegen gekommen sind, darüber wollen wir jetzt mit dem Diplombiologen Mario Ludwig sprechen, ab heute. Übrigens immer um 9:15 mittwochs in unserer neuen Serie Das Tiergespräch. Herr Ludwig, haben Sie denn so eine Krabbe schon mal live gesehen?
Nein, ich habe sie noch nicht live gesehen. Ich habe sie auch noch nicht auf einem Teller gesehen, aber ich habe sie natürlich schon in diversen Filmen gesehen. Also das sind wirklich riesige Krebse. Die haben zwar einen relativ kleinen Körper, aber sie haben eine Beinspannweite, die geht bis zu 1,80 Meter und sie können also ein Gewicht von bis zu 10 Kilogramm erreichen. Also die sehen ein bisschen so aus wie eine gigantische, überdimensionale Spinne.
Und wie sind die jetzt vom Nordpazifik nach Norwegen gekommen? Das ist ja schon eine ganz schöne Strecke.
Ja, genau. Und da war ein einziger Mensch eigentlich dafür verantwortlich, und zwar ein Mensch, den wir alle kennen. Das war der sowjetische Diktator Josef Stalin. Stalin, der hatte nämlich schon in den 30er Jahren die Idee, diese Kamtschatka-Krabben oder Königskrabben aus dem Nordpazifik in die Barentssee zu bringen und da genauer gesagt in die Bucht von Murmansk.
Also die gibt's da immer und er hat sie dann quasi verbreitet. Da wurde nichts verändert.
Es gab ja auch einen ganz plausiblen Grund für diese Krebsumsiedlung. Also das Gebiet um Murmansk, das war damals, um es sagen wir mal vorsichtig auszudrücken, eine strukturarme Region. Und man wollte dann diese Riesenkrebse dort ansiedeln, damit die von Hungersnöten gebeutelte Bevölkerung, aber auch die Truppen, die dort relativ reichlich stationiert waren, denen wollte man eine neue Nahrungsquelle bieten. Und dann hat man in den 60er Jahren eben wirklich in ganz großem Stil Kamtschatka-Krabben aus dem Nordpazifik in die Buchten von Murmansk gebracht und dort ausgesetzt.
Aber das ist ja immer noch weit nach Norwegen.
Das ist immer noch weit, aber man muss sich überlegen, die haben sich in ihrer neuen Heimat sehr wohl gefühlt und haben sich wirklich dann sofort prächtig vermehrt. Man muss wissen, die haben relativ viele Nachkommen, also das Weibchen einer Königskrabbe, das legt so zwischen 400.000 und 500.000 Eier, das ist natürlich eine ganze Menge.
Ja, das kann man so sagen.
Und natürliche Feinde hatten die auch nicht zu fürchten in ihrer neuen Heimat. Und dann haben die sich also relativ schnell nach Westen, aber auch nach Osten ausgebreitet. Und 1990 hat dann Stalins letzte Armee, so werden diese Krebse von den Norwegern gern bezeichnet, hat die dann das Nordkap umrundet und ist dann bis zur Nordspitze der Lofoten vorgedrungen. Und heute rechnet man, dass in norwegischen Gewässern, so etwa 10 Millionen dieser Kamtschatka-Krabben zu Hause sind.
Wie finden denn die Norweger den Zuwachs in ihren heimischen Gewässern? Gut, weil da so viel dran ist oder eher nicht so gut?
Also am Anfang fanden sie das furchtbar. Da haben sie, also weil diese Krabben, die haben ihnen zunächst mal die Netze zerrissen. Sie haben auch die Schnüre von den Anglern mit ihren Scheren abgeschnitten. Und dann, was besonders unverschämt war, sie haben also auch noch die Köder von den Fangleinen gefressen. Aber die norwegischen Fischer, die waren ja auch nicht blöd, die haben also relativ zügig erkannt, dass also das nicht vermeintliche Schädlinge sind, sondern dass da auch eine sehr hübsche Einnahmequelle nach Norwegen eingewandert ist, weil Kamtschatka-Krabben, die sind vor allem in Asien eine unglaublich begehrte Delikatesse. Also der Geschmack, ich habe es noch nie gegessen, der soll irgendwo so zwischen Hummer und Garnele liegen. Und ich habe mal geguckt, in einem sehr bekannten Feinschmeckerjournal, da steht, das weiße Fleisch der Krebse ist von feiner Textur, hat eine nussige, leichte Süße und delikate Meeresnoten.
Ich bin begeistert. Ja. Was kostet denn so eine Kamtschatka-Krabbe? Kann man da richtig viel Geld mit verdienen?
Da kann man richtig Kohle mitmachen. Also wenn die also jetzt auf einem Teller in einem Restaurant in Tokio landet, dann muss man da als Kunde bis zu 400 Euro berappen. Also das war ein richtiger Segen für Norwegens Fischerei. Und ist klar, bei den Preisen, also 70% des Fangs, die gehen nach Japan, 25% in die EU und in der EU vor allem nach Deutschland und als nach Belgien. Also wir Deutsche sind auch Königskrabbenesser.
Kann es denn grundsätzlich auch diesbezüglich zu einer Überfischung kommen? Wenn jetzt alle sagen, ja, hier die Königskrabbe ist ja das Nonplusultra.
Ja, da hat also aber die norwegische Regierung eigentlich schon vorgesorgt. Die hat also nur 200 Fischern eine Fanglizenz erteilt und es gibt ganz, ganz strenge Regeln. Es dürfen nur männliche Krebse gefangen werden und die müssen, das wird dann ausgemessen, einen Panzerdurchschnitt von mindestens 13 Zentimeter haben.
Woran erkennt man denn, dass so eine Riesenkrabbe ein Männchen ist, weil sie keine Schleifchen im Haar hat oder woran?
Nein, das kann man einfach am Abdomen, das ja unter den Panzer geklappt ist, erkennen. Das sieht man mit einem Blick. Wenn das breit ist, ist es ein Weibchen. Wenn es schmal ist, ist es ein Männchen. Und die Weibchen, die müssen auch tatsächlich wieder ins Meer zurückgeworfen werden und man hat also auch eine jährliche Fangquote gemacht und hat die auf 300.000 Exemplare pro Jahr beschränkt.
Und die Riesenkrabbe wird auch touristisch genutzt, oder?
Ja, das ist eine wunderbare Geschichte. Also der norwegische Tourismus, die Tourismusindustrie, die hat also gesagt, mit Kamtschatka-Krabben, da kann man auch ein paar Euro verdienen. Und da werden jetzt sogenannte Erlebnistouren angeboten. Und das Motto heißt Monster-Krabbenjagd im Nordmeer. Und das ist manchmal sogar noch inklusive Tauchgang. Und diese Touren, die erfreuen sich also bei Norwegen-Besuchern eigentlich immer größere Beliebtheit.
Gibt's denn auch Schattenseiten, was diese Krabbe angeht? Also hört sich ja jetzt an wie eine Goldgrube, ne? Touristisch alles spitze, man kann unheimlich viel von der Krabbe essen, das sind ja so Riesenbrocken, aber...
Ja, das wird also relativ kontrovers diskutiert. Es kommt immer auf die unterschiedlichen Interessenslagen eigentlich auch an, ob diese, sagen wir, russischen Einwanderung jetzt wirklich auch einen negativen Einfluss auf die Meeresfauna dieser norwegischen Küstengewässer hat. Also zum Beispiel Umweltschutzorganisationen wie der WWF, die sagen ganz klar, also diese Kamtschatka-Krabben, die müssen rigoros bekämpft werden, die müssen gefangen werden, weil die befürchten einfach, dass diese Massen von Riesenkrabben, dass die wirklich einen ökologischen Kahlschlag auf dem Meeresboden machen. Weil ernährungstechnisch gesehen sind es also echte Allrounder, möchte ich mal sagen. Also die fressen nicht nur Seesterne, Seeigel und Muscheln, sondern die fressen eigentlich wirklich alles, was ihnen vor die Scheren kommt.
Ah, quasi das Schwein des Meeres.
Das Meerschwein, fast genau. Und die norwegischen Wissenschaftler, die haben da eine ganz andere Meinung. Die sagen, also diese Riesenkrabben, die hausen ja schon seit über 15 Jahren bei uns in den Gewässern und eigentlich ist das Ökosystem doch eigentlich ganz gut mit ihnen bisher zurechtgekommen. Und das will man jetzt aber klären. Also die norwegische Regierung, die hat jetzt ein rund 600.000 Euro teures Forschungsprojekt aufgelegt und da soll also geklärt werden, wie die Auswirkungen dieser Kamtschatka-Krabben also gegenwärtig sind, aber auch wie die in der Zukunft sein werden.
Wenn die auch so anpassungsfähig sind, wie Sie eben gesagt haben, glauben Sie, dass sich die Riesenkrabben weiter verbreiten und vielleicht auch bei uns in der Nordsee sein könnten?
Ja, das wird also in der Wissenschaft auch überaus kontrovers und auch ganz heftig diskutiert. Also die meisten deutschen und die norwegischen Wissenschaftler, die sagen, nee, also wir glauben nicht, dass diese Monsterkrabben noch viel weiter in Richtung Süden marschieren. Aber die russischen Forscher und da zum Beispiel der Juri Orlov, das war also einer der Forscher, die da 1960 ganz maßgeblich an dieser Krabbenumsiedlung beteiligt waren, der glaubt, dass es also durchaus möglich ist, dass die Kamtschatka-Krabben, also wie gesagt, eines Tages, Sie haben es ja schon gesagt, den Badegästen der deutschen Nordseeinseln begegnen oder vielleicht sogar die spanische Küste erreichen.
Ja, dann bitte freundlich grüßen. Vielen Dank, Herr Ludwig, gerne, für die Informationen zur Königskrabbe.